Wir haben von den Täuflingen einiges gehört, wie sie wichtige Entscheidungen in ihrem Leben getroffen haben. Die wichtigste Entscheidung, Jesus in ihrem Leben als Herrn anzuerkennen. Aber auch andere Entscheidungen, wie zum Beispiel eine neue Gemeinde zu suchen, nach Deutschland zu kommen, einen Gottesdienst zu besuchen. Also eigentlich ist unser ganzes Leben gefüllt von einer Abfolge von Entscheidungen. Manche sind wichtiger, manche sind unwichtiger, manche, die sind so normal für uns, dass wir sagen, ja gut, ich muss halt morgens aufstehen, da muss ich mich nicht groß dafür entscheiden, das ist halt so. Aber manche Entscheidungen, die sind halt schon wichtiger und haben eine Auswirkung auf unser Leben. Ich möchte heute Morgen über das Thema sprechen, die Kraft der Entscheidung, und mit uns einen Bibeltext anschauen, in dem es auch um Entscheidung geht. Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9, die Verse 57 bis 62. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Jesus in dieser Situation, er wanderte umher in Israel. Er erzählt den Menschen davon, dass Gott sein Reich aufrichten will, dass er etwas Neues tun möchte, dass er den Menschen zugewandt ist. Und er lädt Menschen dazu ein, ihm zu folgen. Und für Jesus und die Menschen damals war das irgendwie was ganz Praktisches, weil es hieß, die Leute sollten alles zurücklassen und ihm wirklich nachfolgen auf seiner Wanderung durch das Land. Für uns ist das heute ein bisschen anders. Wir sind alle in unserem Kontext, wir haben unsere Wohnung und wir können Jesus trotzdem nachfolgen. Wir müssen jetzt nicht ihm irgendwo hinterhergehen. Bei Jesus damals, vor 2000 Jahren, war es ein bisschen anders, irgendwie ein bisschen praktischer an manchen Punkten. Und es gibt viele Menschen, die das interessant fanden, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gepredigt und sie waren angesprochen. Sie haben in der Atmosphäre gespürt, dass Jesus irgendwie anders ist als andere Leute, die was erzählen. Sie waren erstaunt, dass Jesus Wunder getan hat und haben sich gefragt, wie kann das denn sein? Wo hat er die Kraft her, Wunder zu tun? Und so waren sie innerlich irgendwie mit der Frage beschäftigt, ja, soll ich Jesus auch nachfolgen? Ist Jesus es wert, dass ich ihm nachfolge? Und so haben wir jetzt auch hier diese drei kleinen Beispiele von Begegnungen von Menschen mit Jesus gehört. Da kommt also ein Mann auf Jesus zu und er bietet sich Jesus ganz direkt an und sagt, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Pure Begeisterung liest man da heraus. Irgendwie ja, eine Freude, eine Leidenschaft auch, irgendwie eine klare Ansage, der scheint zu wissen, was er möchte. Irgendwie das Beste scheinbar, was ein Rabbi, ein Meister erwarten kann, dass jemand so voller Begeisterung sagt, hier bin ich, ich möchte dir nachfolgen, scheint erstmal sehr kompromisslos zu sein. Doch Jesus, er reagiert nicht ganz so begeistert. Er schaut hinter die Oberfläche, er schaut dahinter, er schaut in das Herz rein. Er weiß, was da noch mitschwingt bei dieser Person. Und er klopft bei dem Mann ab, wie ernst dieser Mann es mit seiner Aussage wirklich gemeint hat. Wie wichtig ihm diese Entscheidung tatsächlich ist. Und dann sagt Jesus, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester. Aber der Menschensohn, damit meint Jesus sich selbst, hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann, weil er ja immer unterwegs ist. Jesus hat ja kein Haus gehabt, keine Villa gehabt, sondern er war immer unterwegs und musste gucken, wo er die nächste Nacht zubringt. Was meint Jesus damit, wenn er das dieser Person so sagt? Vielleicht könnte man es umformulieren in folgende Sätze. Wahrscheinlich hast du ein falsches Bild davon, wie es aussieht, mir nachzufolgen. Das ist eben nicht nur cool, wird man vielleicht heute sagen. Wenn du mir wirklich nachfolgen willst, dann musst du bereit sein, deine Sicherheiten und deine Bequemlichkeiten aufzugeben. Mir nachzufolgen bedeutet eben kein Luxusleben, sondern Einfachheit und Entbehrung. Bist du dazu bereit? Vielleicht hatte der Mann gedacht, dass er selbst Vorteile davon haben könnte, wenn er Jesus nachfolgt. Dass er selbst irgendwie groß rauskommt, weil Jesus ja so ein starker Typ ist, der tolle Sachen macht. Vielleicht wollte er irgendwie von dieser Aura um Jesus profitieren. Wir wissen es nicht genau. Vielleicht wollte er aber Jesus einfach so in sein Leben als kleinen Bestandteil dabei haben. Also er wollte vielleicht sein eigenes Leben weiterleben, aber Jesus so als Add-on dazu nehmen. Keine Ahnung, wie sein Alltagsleben aussah. Keine Ahnung, womit er sein Geld verdient hat. Vielleicht hatte er große Grundstücke, die er bearbeitete, viel Besitz. Vielleicht hatte er eine angesehene Stellung. All das war ihm vielleicht wichtig geworden. Vielleicht kannte er einfach auch kein anderes Leben. Und jetzt hält ihm Jesus entgegen, dass der Weg der Nachfolge bedeuten kann, dass er all das aufgeben müsste. Dass er all das zurücklässt, dass er seine Sicherheiten nicht in diesen Punkten sucht, sondern dass er seine Sicherheit bei Jesus sucht, obwohl er nicht weiß, wie der Weg mit Jesus tatsächlich aussehen wird. Er hat ja keinen Plan. Was kommt denn danach, wenn er jetzt diese Entscheidung trifft, Jesus nachzufolgen? Wie sieht das denn aus in einem Jahr, in 5 Jahren? Wo geht denn der Weg hin? Das ist ein großes Risiko. Er ist ja viel sicherer bei dem, was er hat. Letztendlich ruft Jesus ihm durch seinen Einwand quasi entgegen, hey, du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden, willst du mir wirklich nachfolgen? Willst du mir nachfolgen, auch wenn es dich etwas kostet? Willst du mir nachfolgen, auch wenn du deine bisherigen Sicherheiten aufgeben musst und du musst mir lernen zu vertrauen? Bist du bereit dazu? Ich kann mich erinnern, in meinem eigenen Leben, dass ich auch eine ähnliche Situation hatte, wo ich gespürt habe, dass Gott mich da herausfordert, meine Sicherheiten aufzugeben. Ich war schon gläubig, ich bin Jesus schon nachgefolgt und dann habe ich in mir gespürt, dass Gott so sagt, hey Nico, ich möchte dich haben im vollzeitlichen Dienst als Pastor, so geh auf die Bibelschule. Das war so die Phase, als ich mich damit beschäftigt habe. Und in mir waren viele Gedanken und viele Gefühle und ein Gefühl war da, ich hatte Angst, Sicherheiten aufzugeben. So mein Background ist, wie ich aufgewachsen bin, also ich sag mal recht normal, jetzt nicht irgendwie luxuriös, aber normal in Sicherheit. Mein Vater hat einen guten Job gehabt, der hat auch gut Geld verdient. Wir hatten zu Hause immer genug. So, wir konnten in Urlaub fahren, wir hatten 2 Autos, wir waren jetzt nicht reich, aber es war immer Geld da. Und die Perspektive dann, in diesen pastoralen Dienst zu gehen, auf die Bibelschule zu gehen und nicht zu wissen, was kommt denn danach und wie wird das denn sein und wie viel Geld wird man denn da verdienen oder auch nicht verdienen und was könnte ich vielleicht sonst verdienen, wenn ich einen anderen Beruf ergreifen würde. Und wie sähe mein Leben dann aus? Das war so eine Anfrage an meine Sicherheit. Und ich habe gemerkt, das fordert mich irgendwie heraus. Also, weil die Prägung so ist, sehr sicherheitsorientiert. Und jetzt soll ich hier so ein bisschen auf dem Wasser gehen und soll Vertrauen investieren. Und ich habe gemerkt, boah, das ist gar nicht so einfach. Das kann ich jetzt auch nicht einfach nur mit meinem Kopf einfach so locker nehmen und sagen, na gut, dann mache ich das halt so. Sondern es war eine tiefe Geschichte in mir. Damals habe ich dann Gott einfach gesagt, okay, ich möchte lernen, dir zu vertrauen, aber du musst mein Herz verändern an dieser Stelle. Ich kann das nicht alleine tun, dass ich da irgendwie frei werde und dass ich da nicht so drauf schaue. Und dann hat er das tatsächlich auch gemacht in einem längeren Prozess, wo eine Freiheit reinkam, diesen Weg gehen zu können. Vielleicht hängst du auch an solchen Punkten Und es fällt dir schwer, dich zu entscheiden, weil in dir etwas aufsteht, wo du sagst, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, diesen Weg so zu gehen, was auch immer es für dich jetzt konkret ist. Dann möchte ich dich einladen, dass du die Entscheidung triffst, dass du Jesus trotzdem sagst, ich möchte gerne bereit sein, diesen Weg zu gehen, aber verändere mich dafür. Ich brauche deine Kraft in mir. Ich kann das nicht alleine irgendwie machen. Und ich glaube, dass Gott sich dazu stellt und dass er gerne bereit ist, uns da entgegenzukommen und uns zu verändern. Ich glaube, wir würden die Bedeutung dieses Textes, den wir eben gelesen haben, falsch verstehen, wenn wir dächten, wir müssten jetzt alles, tatsächlich alles aufgeben, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Das würde heißen, wenn man den jetzt so ganz krass nehmen würde, diesen Text, okay, lass uns alle das Auto verkaufen, unsere Immobilien verkaufen, unser Aktiendepot verkaufen, unseren Job vielleicht aufgeben und so. Und dann erst könnten wir Jesus nachfolgen. Das wäre, glaube ich, viel hineininterpretiert und nicht angemessen zu dem, was Gott, glaube ich, eigentlich mit diesem Text sagen möchte. Ich glaube, dass Jesus uns aber auch eine Frage stellt und die Frage lautet vielleicht, hey, was ist denn mit deiner Sicherheit? Wo machst du deine Sicherheit fest in deinem Leben? Worauf baust du dein Lebensfundament auf? Und ist dein Lebensfundament eine Sicherheit? Ist das etwas anderes als Jesus? Dann schau da nochmal hin und dann lass zu, dass Gott zu dir spricht und dann triff Entscheidungen und halt ihm dein Herz hin und lass dich verändern. Ich glaube, Jesus fordert uns auf, dass wir uns entscheiden. Möchte ich Jesus ganz vertrauen? Und bin ich bereit, auch praktisch Dinge umzusetzen, die mir vielleicht auf den ersten Blick schwerfallen? Vertraue ich darauf, dass Jesus mich leitet auf diesem Weg? Dann ist da der zweite Mann, ein anderen Mann, fordert Jesus jetzt auf, hey, folge mir nach. Also die Ansprache ist jetzt hier anders. Und grundsätzlich ist er auch nicht abgeneigt, aber er hat vorher noch etwas zu tun. Er sagt, Herr, erlaube mir, zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jetzt ist man sich nicht hundertprozentig sicher, wie war die Situation damals bei diesem Menschen? Also war der Vater jetzt wirklich gestorben und jetzt ging es sofort um die Beerdigung? Das ist eher unwahrscheinlich, weil damals im Orient und so, die hatten ja keine Lagerungsmöglichkeiten für die Leichname. Das heißt, die haben am selben Tag beerdigt. Jemand ist gestorben und dann war die Beerdigung da. Und dann wäre hier die Frage, okay, geht der Mensch jetzt hier zu Jesus und will von Jesus hören, wo er zu Hause seinen toten Vater liegen hat, das wäre vielleicht ein bisschen komisch. Er würde wahrscheinlich dann, wenn der Vater wirklich an dem Tag gestorben ist, einfach zu Hause bleiben. Wahrscheinlicher ist es so, dass dieser Mann einen alten, schwachen, kranken Vater zu Hause hatte, der dem Tod entgegenging und keiner wusste, wann stirbt er denn jetzt. Und in der damaligen Kultur war es so, dass der älteste Sohn die Pflicht hatte, für die Beerdigung zu sorgen, wenn die Beerdigung denn kommt, wenn der Vater gestorben ist. Und so war es ein Abwarten, naja gut, ich kann jetzt nicht das Haus verlassen und Jesus nachfolgen. Was ist, wenn in der Zwischenzeit der Vater verstirbt? Wer beerdigt ihn dann? Wer kümmert sich darum? Also es könnte eine längere Phase sein des Wartens und des Aushaltens. Das ist eher hier der Punkt. Und diese Pflicht zur Beerdigung, das war auch, na, es war eine Ehre auch, das machen zu dürfen. Und es war auch eine Verpflichtung in der Gesellschaft, dass sich das so gehört. Also es war ja nichts Böses. Es ist jetzt nicht so, dass er gesagt hat, naja gut, Jesus, ich will dir nachfolgen, aber erstmal will ich so einen Monat einen drauf machen. Und deswegen kann ich dir nicht nachfolgen. Das wäre irgendwie ein bisschen komisch gewesen. Es war eigentlich ein berechtigtes Anliegen von diesem Mann zu sagen, hey, ich habe hier meinen Vater, aber ich muss noch warten, bis ich ihn beerdigt habe. Das war wohl die Situation. Es hört sich ganz vernünftig an. Und nicht verwerflich. Aber was ist hier die Reaktion von Jesus? Er sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. okay, lasst die Toten ihre Toten begraben. Wie soll das funktionieren? Was meint Jesus damit? Er meint, lasst die geistlich Toten ihre Toten begraben. Lasst diejenigen, die nichts mit dem Reich Gottes zu tun haben wollen, die nichts mit Jesus zu tun haben wollen, lasst die die Toten begraben. Aber wenn du an Jesus interessiert bist und wenn du sagst, ich möchte mich öffnen für das Reich Gottes, dann setze du doch andere Prioritäten. Dann triff du doch eine Entscheidung, dass du hier ganze Sache machst und nicht etwas anderes vorschiebst. Mach ganze Sache mit Gott, weil er und Jesus, sie sind die Wahrheit und sie sind der Weg. Bitte entscheide dich endlich. Und das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, an dem wir manchmal stecken. Es geht um die Frage der Prioritätensetzung. Also bin ich bereit, für die Nachfolge von Jesus meine Prioritäten zu verschieben? Oder sage ich, nee, ich habe meine eigene Prioritätenliste und so muss das sein, so war es schon immer, das ist die Erwartung der Menschen, ich muss das einfach so machen. Jesus erfordert uns auf, weil er selbst als der Sohn Gottes so wichtig ist, fordert er von uns auf, dass wir die Prioritäten nach ihm sortieren. Und das ist sein Anspruch. Und das kann manchmal gegen unseren Strich gehen. Wir sind manchmal so drauf, dass wir Dinge immer schieben. Und dass wir sagen, hey, erstmal muss das und das passieren, damit ich das und das tue. Und da sind wir richtig gut drin. Weil wir sind oft schlecht darin, Entscheidungen zu treffen, die richtig wichtig sind. Was ist an erster Stelle in deinem Leben? Was ist die Priorität in deinem Leben? Gibt es Dinge in meinem Leben, die ich immer wieder vorschiebe, denen ich immer wieder den Vorzug gebe vor dem, was Gott möchte? Vielleicht hat der Heilige Geist schon oft in mein Leben hineingesprochen, mich so angetippt, hey, mach doch endlich ganze Sache mit mir. Mach doch endlich ganze Sache mit Gott. Bitte entscheide dich endlich. Und deine Reaktion war immer, dass du etwas Wichtigeres, etwas Dringenderes hattest, was jetzt wichtiger für dich war, wo du dich dafür entschieden hast. Erstmal einen Beruf lernen, erstmal eine Partnerin, einen Partner finden, dann heiraten, ist ja auch immer mit Stress und mit Arbeit verbunden, Hochzeit zu organisieren, dann Kinder zu bekommen, wenn die Kinder da sind, dann ist es auch irgendwie anstrengend, dann hast du irgendwie viel Arbeit mit den Kindern, Haus bauen, Karriere machen, die nächste Stufe besteigen, damit irgendwie mehr Geld reinkommt. Dann hast du noch weniger Zeit und irgendwann sind die eigenen Eltern so alt, dass du dich um die kümmern musst. Und du schiebst und schiebst und schiebst, bevor du eine Entscheidung triffst, wo Jesus sagt, aber das ist doch eigentlich die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Oder vielleicht hat der Heilige Geist über bestimmte Aufgaben oder Berufungen in dein Leben gesprochen. Was er mit deinem Leben eigentlich machen möchte. Was er dir anvertrauen möchte. Wie du dein Leben gestalten sollst für ihn und in seinem Auftrag. Und vielleicht war deine Reaktion bisher auch immer geschoben und die Ohren zugehalten, einfach weiter deine Sache gemacht, in deiner Sicherheit unterwegs, in deiner eigenen Komfortzone. Vielleicht hast du hier immer diese wichtige Entscheidung rausgeschoben. Die Folge davon ist, wenn man so lebt, dass Freude verloren geht, dass Lebendigkeit verloren geht, dass da Leidenschaft irgendwie abstirbt und dass man irgendwie stecken bleibt, weil man nicht das Leben lebt, was Gott uns hinhält und anbietet, sondern wir geben uns mit weniger zufrieden, weil wir denken, es kostet uns vielleicht zu viel, diesen Weg mit Jesus zu gehen. Der letzte Mann beteuert, Jesus nachfolgen zu wollen, aber sich vorher noch von seiner Familie verabschieden zu wollen. Sagt, ja, ich folge dir gerne nach, Jesus, aber erstmal möchte ich meine Leute verabschieden. Und die Reaktion von Jesus, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Das ist ja schon mal auch eine harte Ansage. Der will ja nur sich verabschieden, der will nur Tschüss sagen. Eigentlich will er ja schon mit Jesus gehen. Und Jesus sagt, hey, schau nicht zurück, ne? Dann bist du nicht brauchbar für das Reich Gottes. Das hört sich für uns auch richtig hart an. Weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das jetzt so hörst oder liest. Denkt man, boah, Jesus, aber das ist doch ein potenzieller Nachfolger. Sei doch nicht so hart mit dem. Jesus, er sticht da so richtig rein. Das Bild, was Jesus hier benutzt, das Bild vom Pflug. Früher gab es so einen einfachen Pflug für die Felder und dann waren entweder ein Rind oder zwei Rinder davor gespannt und man ist in eine Richtung gegangen, um diese Furchen zu ziehen und man musste nach vorne orientiert sein, um diese Furchen gerade hinzubekommen. Wenn du dich dabei zurück umgedreht hast und dann konntest du die Rinder nicht mehr steuern, du hattest deine Peitsche, du konntest da gar nichts machen, dann war das Ganze im Chaos geendet. Das wäre nicht gut gewesen für das Feld. Und so sagt Jesus, hey, schau nicht zurück, sondern hab den Blick nach vorne orientiert. Und dieser Mann hier, der war so eng mit seiner Familie verbunden und der wollte noch hier Sachen klären und so. Und Jesus sagt, nee, jetzt ist Priorität, schau nach vorne und geh hier meinen Weg. Ganz gerade. Sei nicht abgelenkt. Sei entschlossen in dem, was du tust. Pass dich nicht an. Manchmal hat Familie auch so den Rahmen, dass Familie ganz viel bestimmen will. Aber wenn du erkennst, welchen Weg Jesus mit dir hat, irgendwann musst du eine eigene Entscheidung treffen und sagen, ich gehe in diese Richtung, weil Gott mir da begegnet ist. Und das ist nicht leicht. Und gerade wenn man aus dem islamischen Kontext kommt, ist das richtig schwer. Und da muss man sich irgendwie abgrenzen. Aber diese Nachfolgegeschichte mit Jesus, die ist so wichtig, dass es uns manchmal etwas kostet und dass wir manchmal auch Entscheidungen treffen müssen, die andere nicht verstehen, weil diese Nachfolge so wichtig ist, weil es da um alles geht. Jesus macht klar, er möchte der Meister sein. Er möchte nicht nur irgendwie so an unserer Seite stehen und immer nur lieb und nett sein, sondern er ist der Meister, er ist der Herr. Er ist der Sohn Gottes, der in unser Leben hineinwirken möchte. Halte also nicht innerlich an deinem alten Leben fest, sondern mach dich bereit, seinen Weg zu gehen und nach vorne unterwegs zu sein und das neue Leben zu umarmen, auch wenn es dich etwas kostet. Ich glaube, dass in dem Treffen von Entscheidungen eine riesengroße Kraft liegt. Gott hat uns Menschen so ausgestattet, dass wir Entscheidungen treffen können. Wir sind ja keine Marionetten, wir sind nicht fremdgesteuert, sondern jeder von uns hat die Kapazität, Willensentscheidungen zu treffen. Entweder in diese Richtung oder in diese Richtung zu gehen. Entweder das zu machen oder jenes zu machen. Wir haben die Entscheidung. Wir haben die Kraft in uns, uns zu entscheiden. Im Alten Testament lesen wir immer wieder, wie Gott sein Volk herausfordert, Entscheidungen zu treffen. In einer ganz klaren Art und Weise sagt er, ich lege euch Segen und Fluch vor, entscheidet heute, was wählt ihr, Segen oder Fluch? Und dann muss das Volk entscheiden, okay, was machen wir jetzt? So, okay, Segen, große Entscheidung, vielleicht auch nicht so schwer, wenn Segen und Fluch da ist, aber es hat immer Konsequenzen und Auswirkungen im Leben. Oder als Josua mit dem Volk Israel das neue Land Kanaan einnehmen möchte, dann stellt er das Volk nochmal so vor die Wahl und sagt dann, hey, wollen wir immer noch dem Gott Jahwe folgen? Und dann sagt er, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und er stellt sich als Vorbild dar und sagt, seid ihr auch bereit dazu? Und er sagt, hier, trifft auch die Entscheidung. Lasst uns alle die Entscheidung treffen. Das ist ein wichtiger Punkt. In den drei Begegnungen, in dem Bibeltext, den wir angeschaut haben, da wird sichtbar und auffällig ist, dass diese kurzen Episoden ja abbrechen. Also Jesus, er konfrontiert diese Leute mit ihrem Herzen und dann sagt er aber nichts weiter, sondern es bleibt irgendwie so stehen. Und wir wissen nicht, wie haben die sich wirklich entschieden. Würden wir gerne wissen, was ist denn daraus geworden? Haben die ja noch diskutiert oder so? Keine Ahnung. Und das ist ganz geschickt gemacht. Das heißt, irgendwie, wenn man den Text liest, dann wird der Ball, finde ich, zu uns geworfen, dass wir uns fragen, hey, wie sieht es denn mit mir aus und welche Entscheidung bin ich denn bereit zu treffen mit meinen Themen, die ich habe? Es geht also um uns. Wir sind dran, uns zu entscheiden. Hier und heute. Jetzt. Und das können unterschiedliche Entscheidungen sein, die wir treffen sollen und dürfen und müssen. Will ich Jesus nachfolgen oder will ich das immer schieben, 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 bis ich alt und grau bin? Will ich umkehren in meinem Leben? Will ich sagen, ja, ich bin auch ein Sünder, wie wir alle sündige Menschen sind und Fehler in unserem Leben haben und nicht so leben, wie Gott es möchte? Bin ich bereit, mich in Gottes Hand zu legen und sagen, Gott, vergib mir doch meine Schuld? Und wir hängen uns an Jesus und wir laden ihn ein, dass er Herr unseres Lebens wird. Bin ich bereit dazu? Bin ich bereit, mich taufen zu lassen, wenn ich noch nicht getauft bin? Oder schieben wir das auch auf irgendeinen Tag X in der Zukunft, wo wir sagen, ich muss erstmal perfekt sein, ich muss erstmal anständig Christ sein und so, und wir haben dann unsere Ausreden und die Bibel sagt, hey, wenn du gläubig bist, dann lass dich doch einfach taufen. Vielleicht haben wir Sachen in unserem Leben, die wir kultiviert haben, die nicht gut sind. Wo wir in Gewohnheiten verstrickt sind, die nicht gut sind und die Gott nicht möchte. Und auch hier ist die Frage, bin ich bereit, eine Entscheidung zu treffen, davon loszulassen? Oder schiebe ich die Entscheidung auf und mache immer noch Kompromisse und dann ist mein Leben aber so, wie es ist? Manchmal geht es nicht darum, sich für das Gute und Richtige zu entscheiden, sondern für das Bessere, für das Wichtigere, für das, was Gott als Priorität ansieht. Und manchmal spricht Gott auch in unser Leben hinein und sagt, hey, ich möchte aus deinem Leben das und das machen. Ich möchte, dass du diese Aufgabe übernimmst in der Gemeinde, in der Gesellschaft, in deinem Job, im Reich Gottes, was auch immer. Sind wir bereit dazu, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, Gott, hier bin ich. Ich weiß nicht, wie der Weg sein wird, aber ich bin bereit, ganze Sache mit dir zu machen, weil ich dir vertrauen möchte mit meinem Leben. Ich möchte zum Schluss kommen und nochmal drei kurze Punkte bringen, die die Wichtigkeit von Entscheidungen uns vor Augen halten. Keine Entscheidung zu treffen, ist auch eine Entscheidung, die wir treffen. Dann bleibt alles so, wie es ist. Das ist dann deine Entscheidung, dass sich nichts verändert. Aber du triffst diese Entscheidung in deinem Herzen. Du kannst auch eine andere Entscheidung treffen. Das Lieblingsmöbelstück des Teufels, ich habe schon mal gesagt, ich finde das immer ganz gut, das Lieblingsmöbelstück des Teufels ist die lange Bank. Der Teufel will immer, dass alles auf die lange Bank geschoben wird. Und die Bank ist lang und so. Lass uns doch mal das begreifen und sagen, ich möchte nicht alles auf die lange Bank schieben. Ich möchte eine Entscheidung treffen, heute, wenn es dran ist. Und der letzte Punkt, ein Zitat, was Albert Einstein zugeschrieben wird. Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Das ist Wahnsinn, ja? Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Wenn du in deinem Leben eine Sehnsucht hast, dass Dinge sich verändern sollen, dass du andere Ergebnisse siehst, dass deine andere Lebensqualität sichtbar wird, dann musst du etwas anderes tun. Dann musst du eine andere Entscheidung treffen. Dann kannst du nicht einfach so weitermachen wie bisher und darauf vertrauen, irgendwie wird sich das alles ändern. Dann entscheide ich, andere Wege zu gehen. Ich lade die Musiker schon mal ein, nach vorn zu kommen. Wir werden gleich noch ein Lied singen. Und ich bin mir bewusst darüber, dass dieses Thema ist ein breites Thema. Und ich glaube, jeder hat ja einen unterschiedlichen Punkt, wo er steht. Und jeder ist anders herausgefordert, Entscheidungen zu treffen in dem oder jenem Bereich. Deswegen ist da keiner jetzt gleich und wir können uns jetzt nicht ganz so fokussieren auf dieses oder jenes Thema, wenn es darum geht, lass uns Entscheidungen treffen. Aber ich möchte dich einladen, wenn wir gleich vor dem Lied noch einen Moment der Stille haben, dass du, wenn du heute eine Entscheidung treffen möchtest, egal in welchem Feld deines Lebens, wenn du Jesus nachfolgen willst, wenn du sagst, ja, bei der nächsten Taufe will ich dabei sein, ich möchte ganze Sache mit Gott machen, ich möchte diese Sünde sein lassen, ich möchte mir Hilfe suchen, das Gespräch suchen, Seelsorge in Anspruch nehmen, was auch immer, in irgendeinem Feld, wenn du eine Entscheidung treffen möchtest heute, dann lade ich dich ein, dass du gleich, wenn wir in der Stille sind, einfach aufstehst und signalisierst, ja, ich möchte diese Entscheidung treffen. Du musst es dann keinem anderen sagen. Du kannst es im Nachhinein irgendjemandem sagen, diese Entscheidung habe ich getroffen. Das verstärkt eine Entscheidung, wenn die nicht nur im Herzen bleibt, sondern öffentlich wird oder zumindest, wenn ein Zeuge da ist. Aber ich gebe dir die Gelegenheit, dass du für dich klar machen kannst, ich treffe heute eine wichtige Entscheidung in meinem Leben. Und dann bete ich nochmal und dann werden wir ein Lied singen. So lass uns einfach diesen Moment der Stille haben. Jesus, und ich lade dich ein, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns etwas bewegst und auslöst, dass wir den Mut haben, wichtige Entscheidungen in unserem Leben zu treffen, um dich zu ehren und dir mehr Raum zu geben in unserem Leben. Und wenn du irgendeine wichtige Entscheidung treffen möchtest in deinem Leben gerade jetzt, dann steh doch auf. Gerade jetzt an deinem Platz. Und vielleicht ist eine Entscheidung, die davor vorgestellt ist, vorangestellt ist, dass du dich entscheidest, dass es dir egal sein soll, ob da jetzt andere Leute neben dir sind und was die denken könnten oder sagen könnten, wenn du aufstehst. Wenn du die Entscheidung triffst, heißt es nicht, dass du weißt, wie du das jetzt machen sollst und was als nächstes kommt und die Action Steps oder so. Das ist einfach nur das Signal, ich bin bereit, diese Entscheidung zu treffen vor Gott. Jesus, so danke ich dir für dein Reden in unser Leben hinein. Und ich danke dir, dass du das siehst und schätzt und ehrst, wenn wir Entscheidungen treffen für dich, um dir nachzufolgen, in welchem Lebensbereich auch immer, ganz konkret. Danke dafür. Herr, und ich bete darum, dass du meine Geschwister segnest in dieser Entscheidung. Dass du sie begleitest, dass du sie weiterführst und dass diese Entscheidung Frucht trägt in ihrem Leben. Dass du sie in mehr Freiheit hineinführst, in mehr Klarheit, in mehr Bestimmung von dir, Herr. Und dass du sie löst von dem, was ihr Leben bisher klein gehalten hat. Ich bete, dass sie dich erleben in diesem ganzen Prozess. Nimm du sie an die Hand und zeig ihnen, was das praktisch bedeutet in der Umsetzung. Danke, dass du an der Arbeit bist und dass du wirkst in unserem Leben. Und so lade ich uns ein, dass wir alle aufstehen, dass wir noch ein gemeinsames Lied miteinander singen.